Hallo Andi.
Hallo Iris.
Schön, dass du wieder da bist.
Freue mich, wieder da zu sein.
Willkommen zurück im Folgewirkungsstudio.
Ja, nach meiner Folgewirkung-Pause. Aber ich bin gut ersetzt worden von Fred und Francesca. Und ich hoffe, ihr habt es an mich gedacht.
Es gibt niemals Ersatz.
Es ist sehr lieb. Was gibt's denn heute, Iris?
Heute gibt's so ein richtig großes technisches Ding, eine richtig, richtig, richtige Folgewirkungsfolge. Und ich freue mich total drauf, weil diese technischen Dinge, wenn man sie mal durchdekliniert und versteht, einfach total viel Spaß machen. Bist du bereit?
Mhm.
Wir fangen szenisch an. Stell dir vor, du stehst direkt neben einem riesigen Industrieschornstein. Du siehst, wie oben die Abgase rauskommen, voll mit CO2. Und jetzt stell dir vor, du könntest das einfach auffangen, das CO2 da rausziehen, zusammenpressen und dann es wegsperren, tief unter der Erde verstauen, für immer.
Bei Carbon Capture and Storage, da geht es darum, Kohlendioxid, das bei uns in Industrieanlagen, in Kraftwerken anfällt, selektiv herauszuholen, aufzukonzentrieren und in geologischen Speicherstätten, ähnlich wie Erdgaslagerstätten, dann dauerhaft einzuspeichern.
Das war Tobias Pröll, den werden wir gleich öfter noch hören. Er spricht von Carbon Capture and Storage, kurz CCS. Das ist die Technik, um die es heute geht. Und die ist ziemlich gut. Also die schafft es heute schon, 90% des CO2 aus konzentrierten Quellen, also direkt aus den Abgasen, rauszuholen.
90%? Das ist viel.
Ja. Und dann nimmt man dieses CO2 jetzt in reiner Form und pumpt es tief runter, also unter die Erde, in geologische Schichten rein. Zum Beispiel in alte Erdgasfelder. Also an Orte, an denen ja schon Millionen Jahre lang Gas ganz sicher gespeichert war.
Naja, das war jetzt die kürzeste Folge überhaupt in der Geschichte von Folgewirkung. Wir sind fertig, Problem gelöst.
Naja, wenn man manchen Schlagzeilen glaubt, also dem Clickbait-Zeug, dann könnte man das tatsächlich fast denken. Dann wäre jetzt nicht nur die Folge hier zu Ende, sondern auch die ganze Klimakrise gelöst. Dann müssten wir gar nicht radikal Emissionen kürzen. Wir würden einfach das CO2 einfangen und es wegpacken. Aber, und das wird weder dich noch unsere Hörerinnen und Hörer jetzt überraschen, in der Realität ist das alles sehr viel komplizierter. Und deswegen machen wir heute einen Deep Dive. Wir schauen uns Carbon Capture and Storage ganz genau an. Und dafür war Tobias Pröll bei uns im Studio. Er ist nämlich Professor für Energietechnik und Energiemanagement an der BOKU in Wien und beschäftigt sich schon lange mit der Frage, wie können wir CCS sinnvoll einsetzen?
Da geht's weiter.
Und außerdem bin ich für diese Folge im Süden Wiens durchs Dickicht gestolpert, um mir eine ganz andere Form von CCS, nämlich ein CCS in der Natur, anzusehen. Aber dazu später mehr.
Folgewirkung, der Podcast des Klima- und Energiefonds.
Fangen wir mal ganz von vorne an, nämlich bei den ersten beiden Buchstaben im Kürzel CCS.
Carbon Capture.
Sehr gut. Gut aufgepasst. 100 Punkte
super,
für den Andreas.
Danke dir.
Carbon Capture meint den technischen Prozess, mit dem das CO2 aus den Abgasen rausgefiltert wird. Und das macht man am besten dort, wo es entsteht, an der Quelle.
Im Prinzip müssen wir uns das so vorstellen, wir haben ungefähr 10% CO2 drinnen im Abgas. Die Gasmoleküle sind wie viele kleine Kugeln, die wir auseinandersortieren müssen. Das heißt, wir haben von 100 Kugeln 10, die wir heraussuchen müssen. Das sind die CO2-Moleküle. Und das ist genauso wie beim richtigen Sortieren, wenn man jetzt sich vorstellt, man hat da 1000 Bälle und müsste da jetzt 100 einer gewissen Farbe heraussortieren. Das ist ganz schön viel Arbeit.
Tobias Pröll hat mir das mit Bällen erklärt. Also man muss jetzt diese 10 Bälle in den insgesamt 100 Bällen, die da herumschwirren, irgendwie rauskriegen. Und dafür gibt es verschiedene Verfahren, um jetzt diese Gase voneinander zu trennen.
Also quasi zu entwirren.
Genau. Und wie man das macht, kommt immer darauf an, was für eine Abgasquelle man hat.
Es gibt da tatsächlich sehr unterschiedliche Ansätze, wie man solche Gase trennen kann. Ein Ansatz wäre tatsächlich zum Beispiel ein Membranverfahren zu verwenden. Das wird zum Beispiel bei der Trennung von CO2 und Methan bei Biogasanlagen verwendet. Da gibt es eine Membran, das muss man sich so vorstellen wie eine Gore-Tex-Jacke. Und da geht eben das CO2 durch, das Methan aber nicht. Und wenn ich da jetzt einen Druck aufbaue, da brauche ich Energie dafür, diesen Druck aufzubauen, dann kann ich eben so, wenn ich viele solche Membranen geeignet hintereinander schalte, dann sehr reine Ströme von Methan und CO2 auch gewinnen.
Also die eine Methode ist die Membranmethode. Eine andere, die wohl zum Standard in der Industrie werden könnte, arbeitet mit sogenannten Waschlösungen. Also du leitest das Rauchgas durch eine spezielle Flüssigkeit durch. Das CO2 reagiert chemisch mit dieser Flüssigkeit und bleibt dran hängen.
Und ich kann dann diese Flüssigkeit regenerieren. Das muss man sich so vorstellen, man muss das auskochen. Man heizt es auf, ungefähr 100 Grad, und dann geht das CO2 wieder raus und ich habe es konzentriert und die Waschlösung, die regenerierte Waschlösung, kühle ich wieder ab und verwende sie wieder in meinem Abscheideprozess.
Ja, was mir da auffällt, es braucht wahnsinnig viel Energie, oder?
Ja, da bist du tatsächlich einem ganz wichtigen Punkt auf der Spur. Und zwar nicht nur die Methode der Waschlösung braucht extrem viel Energie, sondern alle diese Methoden, wo man CO2 von den anderen Gasen trennt, brauchen Energie und auch nicht wenig.
Das heißt, ich muss immer Energie hineinstecken, um Mischungen zu entmischen. Das Mischen geht ja von selber, aber das Entmischen, dafür brauche ich immer Energie. Und das ist im Prinzip auch der Hauptaufwand für dieses ganze Carbon Capture and Storage.
Das Umweltbundesamt in Deutschland hat das mal durchgerechnet. Wenn du in einer Industrieanlage diese CCS-Technologie einbaust, also CO2 abfängst, komprimierst, bereit machst für den Transport und die Speicherung, dann steigt der Energiebedarf dieser gesamten Anlage massiv an. Je nach Verfahren kann das bis zu 40% mehr Energie sein.
Ja, das ist im Prinzip unser Hauptproblem. Wir haben ja diese Klimakrise und die Erderhitzung deshalb, weil wir uns zu mehr als 80% fossil mit Energie versorgen, die Menschheit auf der Erde. Das ist auch in Österreich immer noch 65% fossil. Das heißt, der Großteil unserer Energie kommt aus fossilen Quellen. Und wenn wir da jetzt natürlich Verfahren vorschlagen, um die Klimakrise zu lösen, die wiederum den Energieverbrauch erhöhen, dann ist das natürlich schon sehr genau anzuschauen. Welche Energie setzen wir dafür ein? Fehlt die nicht anderswo? Und wie schaut das dann in der Gesamtbilanz aus?
65% des Energiebedarfs in Österreich wird immer noch fossil gedeckt.
Ja, das klingt überraschend, finde ich auch. Also man hat ja meistens die Zahlen vom Strommix im Kopf, weil die sind sehr viel schönere Zahlen und deswegen werden sie auch sehr viel öfter kommuniziert. Weil der Anteil der Erneuerbaren im Strommix, der ist tatsächlich sehr hoch, nämlich über 90%. Und da denkt man schnell, dass das für alles gilt. Also mir geht es zumindest oft so. Aber wenn man sich den gesamten Energiehunger anschaut, also Heizen, Industrie und Verkehr, dann sind es eben 65% aus fossilen Quellen, also mehr als die Hälfte. Und genau das ist das Dilemma, das Professor Broll da beschreibt. Wenn wir jetzt eine Technik einsetzen, die die Prozesse nochmal um bis zu 40% energieintensiver macht, ja, wo soll diese zusätzliche Energie herkommen?
Es ist jedenfalls nicht richtig, wenn man sagt, wir haben erneuerbare Energie ausreichend zur Verfügung. Denn hätten wir diese, würden wir sie ja heute schon einsetzen und könnten ja viele fossile Energiequellen jetzt stilllegen. Das tun wir aber offensichtlich.
Das heißt also, wir brauchen natürlich mehr nachhaltige Energie, um CCS sinnvoll einzusetzen.
Ja, genau das ist das Dilemma, Andi. Klar, könnte man auch Erdgas benutzen, um das CO2 aus der Waschlösung wieder rauszukochen. Und dann könnte man theoretisch auch das CO2, das bei dieser Verbrennung von Erdgasen entsteht, wiederum einfangen. Aber das macht den Prozess natürlich extrem ineffizient.
Mhm. Also ohne jetzt Experte zu sein, klingt das auch für mich sehr fragwürdig.
Ja, aber gleichzeitig, und das ist jetzt die andere Seite der Medaille, ist CCS potenziell ein echter Gamechanger, um da jetzt mal so ein Modewort zu benutzen. Also die Technik kann schon heute enorm hilfreich sein, denn es gibt Emissionen, die wir ohne diese Technik einfach nicht wegbekommen. Und da macht es Sinn, diesen extra Energieverbrauch in Kauf zu nehmen.
Von welchen Emissionsquellen sprechen wir da?
Naja, ganz oben auf der Liste steht die Müllverbrennung. Die ist ja schon mal ein Fortschritt gegenüber offenen Deponien, weil Deponien Methan ausstoßen. Und das ist noch viel klimaschädlicher als CO2. Nur das müsste man jetzt wiederum mit CCS auffangen. Ein anderer Bereich ist die Zementproduktion, denn dort entsteht CO2 bei der Umwandlung von Kalkstein zu Zement. Das kannst du technisch gar nicht verhindern. Deswegen hat die Zementindustrie einen der größten Fußabdrücke überhaupt.
Verstehe, und da zahlt sich dann dieser Trade-off zwischen höherem Energieaufwand und dafür niedrigeren Emissionen aus.
Genau. Nur das bringt uns jetzt auch zu einem anderen wichtigen Punkt. Also nur, weil es sich klimatechnisch auszahlt, die Zementindustrie mit CCS auszustatten, heißt das aber nicht, dass das auch wirtschaftlich so ist. Denn in der Wirtschaft wird mit Geld gerechnet. Und weltweit gibt es derzeit kaum Branchen, in denen sich das Abscheiden und Speichern von CO2 auszahlt. Mit einer ziemlich überraschenden Ausnahme in Nordamerika.
Weil dort haben wir die interessante Situation, dass Ölfirmen für das abgeschiedene CO2 sogar Geld bezahlen. Das wird dort eingesetzt im Bereich der tertiären Ölförderung. Um eben mehr Öl zu fördern, wird CO2 in die Lagerstätte gepresst.
In den USA wird CO2 in alte Ölfelder reingepumpt, um damit das letzte bisschen Öl rauszudrücken. Das Verfahren heißt Enhanced Oil Recovery. Und das rechnet sich für die Unternehmen dort, weil sie für jede Tonne CO2, die sie dabei im Boden versenken, staatliche Steuergutschriften bekommen.
Naja, ich sage mal so, wahrscheinlich besser, sie bringen CO2 in den Boden als kein CO2 in den Boden. Also ich habe keine Ahnung, was ich dazu sagen soll.
Ja, der Use Case war für mich auch eine Überraschung. Ansonsten gibt es zwar auch in Europa schon Pilotanlagen und Projekte, die das Potenzial von CCS ausloten, also auch in Österreich. Der Klima- und Energiefonds hat da schon einige Projekte unterstützt, aber wirtschaftlich im großen Stil wird CCS eigentlich noch nirgendwo eingesetzt. Und der Hauptgrund ist eben ein wirtschaftlicher.
Das große Problem ist allerdings meinem Dafürhalten nach der fehlende Business Case für derartige Technologieausrollungen. Es ist ja so, es kostet zusätzlich, ich brauche diese Anlagen am Standort der Industrieanlage, ich brauche die zusätzliche Energie und zurück bekomme ich dann eventuell das vermiedene CO2-Zertifikat. Nur das reicht derzeit nicht aus, um den Aufwand zu rechtfertigen. Und wie sich das in der Zukunft entwickelt, darauf sind wir alle noch gespannt.
Wie wir schon gehört haben, CCS verursacht ja erstmal zusätzliche Kosten. Dafür sparst du dir dann das Geld für CO2-Zertifikate, die du kaufen müsstest, um deine Emissionen zu kompensieren. Aber aktuell wird die Tonne CO2 in der EU mit ungefähr 70 Euro gehandelt. Das heißt, es ist viel günstiger, CO2-Zertifikate zu kaufen, anstatt so eine CCS-Anlage zu installieren.
Ich denke, wir würden wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen brauchen, damit sich für Betreiber von solchen Anlagen das auch wirtschaftlich lohnt. Also die CCS-Technologie bei Abgasen angewendet, kostet in heutigem Geld ungefähr 150 bis 250 Euro pro Tonne CO2. Gesamtkette mit heutigen Energiepreisen auch. Das heißt, die CO2-Zertifikattarife, die müssten jedenfalls über 200 Euro sein, damit das wirklich dann in der Industrie ankommt. Dann ja.
Lass mich jetzt mal kurz optimistisch sein. Also nehmen wir mal an, die Preise für die Tonne CO2 steigen in den nächsten Jahren, weil das ist ja auch der Plan. Aber wie muss ich mir das dann vorstellen? Dann gibt es eine eigene Infrastruktur in Europa, die CO2 hin und her schickt.
Genau, das wäre die Idee, also im optimistischen Szenario. Also eine eigene Abfallwirtschaft für CO2 aufzubauen. Eigentlich ziemlich ähnlich, wie wir das heute mit Erdgas machen, nur eben in die andere Richtung. Also das aufgefangene CO2 soll durch Pipelines quer durch Europa zu den geeigneten Lagerstätten geschickt werden. Mhm. Aber es gibt halt eben auch ein pessimistisches Szenario. Und das hat mit einem Begriff zu tun, den man in Brüssel ziemlich oft hört. Dem Carbon Leakage. Also das meint, wir hier in Europa machen strenge Klimaschutzregeln, zum Beispiel einen hohen CO2-Preis, der CCS wirtschaftlich macht. Aber anstatt, dass die Industrie dann hier teures CCS einbaut, verlagert sie die Produktion einfach ins Ausland.
Das große Problem dabei sehe ich jetzt aus europäischer Perspektive darin, dass es nicht möglich sein kann, dass dann das anderswo einfach produziert wird und wir das kaufen und wir uns dann auf die Schulter klopfen und sagen, wir haben aber unseren CO2-Footprint verringert, importieren aber aus China wie nie zuvor und dort wird einfach ausgestoßen.
Das ist natürlich auch der Worst Case. Die Industrie wandert ab, wir importieren die Produkte und damit indirekt auch das CO2 wieder zurück. Wir verlieren damit die Industrie, wir verlieren Arbeitsplätze und der Klimaeffekt ist dabei null.
Mhm. Das heißt aber, da höre ich raus, es braucht globale Regeln für Emissionen. Also damit sowas wie CO2-Abscheidung in der Form, wie wir es gerade besprochen haben, funktionieren kann.
Globale Regeln wären sicher das Beste, aber in der derzeitigen Weltlage wohl, naja, schwierig. Die EU entwickelt da gerade ein Steuersystem, das sich CO2-Grenzausgleich nennt. Dabei wird beim Import von Waren wie Stahl oder Zement eine Steuer auf die bei der Herstellung entstandenen Emissionen erhoben.
Okay, und somit zahlt sich dann auch der Import nicht mehr aus.
Genau, das ist die Idee. So, und jetzt wechseln wir nochmal vom Studio ins Gestrüpp. Denn Carbon Capture and Storage, das gibt es auch in ganz natürlicher Form. Und die nennt sich Moor. Knapp südlich von Wien liegt die Brunnlust bei Moosbrunn. Dieser Lebensraum, in dem ich da durchs Dickicht gestolpert bin, um Professor Stefan Glatzl, einem Geoökologen, der seit 25 Jahren Moore studiert, zu folgen. Dieser Lebensraum gehört zu den am stärksten gefährdetsten in Europa.
Die Brunnlust ist ein Niedermoorgebiet. Das ist das letzte erhaltene Moorgebiet in der Nähe von Wien, wo wir eben erkennen können an den Böden und an den Pflanzen, dass wir hier noch Moorbedingungen haben.
Das Moor liegt in der Nähe vom Flughafen Schwechat, was auch die Flugzeuggeräusche im Hintergrund erklärt. Was aber die Brunnlust besonders einzigartig macht, sind nicht nur die Flugzeuggeräusche, sondern ihre Wasserversorgung.
Ökologisch gesehen ist es besonders interessant, weil hier das Wasser, das aus den Alpen kommt, aufsteigt. Also es ist ein sogenanntes Quellmoor. Das Wasser drückt sozusagen von den Alpen hier an den Untergrund und trifft auf pannonische Klimabedingungen. Das heißt auf ein besonders warmes Klima. Und dieser Zusammenhang aus Wasser, das zur Verfügung steht, und dem warmen Klima führt zu einer sehr besonderen Pflanzen- und Tierwelt, die wir in Österreich so sonst nicht nochmal haben.
Aber Moore wie die Brunnlust sind nicht nur wichtige Lebensräume, sondern auch Kohlenstoffspeicher. Und das passiert in einem Moor ganz natürlich. Denn wenn Pflanzen, Gräser oder Moose absterben, dann würden sie normalerweise, sagen wir mal auf einer normalen Wiese oder im Wald, von Bakterien und Pilzen zersetzt werden. Diese Bakterien und Pilze würden die Biomasse quasi auffressen und wieder in ihre Einzelteile zerlegen und dabei ihr CO2 freisetzen. Das ist der übliche Kreislauf. Aber jetzt kommt der Clou beim Moor. Es ist nass und das dauerhaft.
Wenn jetzt sehr viel Wasser zur Verfügung steht, kommt kein Sauerstoff an dieses Milieu und die Bakterien und Pilze, die diese Biomasse abbauen würden, können das dann nicht. Das heißt, die Biomasse bleibt erhalten und wird zu Torf.
Es ist also dieser permanente Sauerstoffmangel unter Wasser, der dafür sorgt, dass aus Pflanzenresten dieser spezielle Moorboden, der Torf, entsteht. Es wird so also ganz natürlich CO2 aus der Atmosphäre im Moorboden gebunden.
Also das Moor hat über 10.000 Jahre Kohlenstoff gespeichert. Moore sind dauerhafte Kohlenstoffsenken, also das sind Wälder zum Beispiel nicht. Die machen das über Jahrzehnte, bis der Wald mal gesättigt ist. Aber Moore speichern über viele, viele hunderte von Jahren diesen Kohlenstoff und wenn man sie nicht entwässert, bleibt er da auch drin. Das ist einzigartig.
In Mooren wie dem Brunnlust ist also Kohlenstoff aus den letzten 10.000 Jahren gespeichert. Und wie viel das ist, ist wirklich schwer zu begreifen. Denn mit nur ungefähr 3% der gesamten Landoberfläche der Welt, also einem kleinen Fleck auf der Weltkarte, in dem steckt ungefähr doppelt so viel Kohlenstoff wie in allen Wäldern dieser Welt zusammengenommen. Sie haben über Jahrtausende wirklich Schicht für Schicht diesen Kohlenstoff unglaublich effizient und dicht zusammengepackt. Nur das hat jetzt auch eine gewaltige Kehrseite. Denn wenn man so einen hochkonzentrierten Speicher stört, dann braucht es gar keine riesigen Flächenzerstörungen wie beim Wald, um einen massiven Klimaeffekt zu erzielen. Eine vergleichsweise kleine Störung im Moor kann schon katastrophale Mengen an Treibhausgasen in die Atmosphäre jagen. Und das passiert leider überall auf dieser Welt, da Moore auch nährstoffreich sind und sich deswegen hervorragend für die Landwirtschaft eignen.
Durch die Ackernutzung haben wir eine aktive Entwässerung, sonst kann man die Ackerkultur nicht anbauen. Und die Entwässerung setzt den Torf dem Sauerstoff aus und es ist für die Landwirtschaft zunächst mal ein guter Boden. Das ist ja so ein bisschen sowas, was wir im Gewächshaus auch haben wollen. Aber hier werden eben an solchen Standorten typischerweise 30 bis 40 Tonnen CO2 pro Hektar und Jahr freigesetzt durch die Oxidation des Torfs.
Um das vielleicht noch ein bisschen greifbarer zu machen. Es gibt diesen Vergleich, dass schon eine 15 cm dicke Torfschicht auf einem Hektar Moor, das ist ja gerade mal knöcheltief, so viel Kohlenstoff speichern kann wie ein ganzer Hektar 100-jähriger Wald. 15 cm. Deswegen führt die landwirtschaftliche Nutzung auf einem Torfboden auch in kürzester Zeit zur Freisetzung von Riesenmengen an CO2. Allein in Deutschland sind entwässerte Moorböden für rund 7% der gesamten Treibhausgasemissionen verantwortlich. Nur zum Vergleich, das ist mehr als der gesamte innerdeutsche Flugverkehr verursacht. Und dann? Ja, dann ist da eben diese andere Seite der Medaille. Die Seite der Menschen, die von der Landwirtschaft auf diesen Flächen leben. Seit Generationen vielleicht.
Da leben Menschen davon, die haben ihre Lebensweise darauf angepasst. Und den Menschen jetzt einfach zu sagen, das dürft ihr nicht mehr, wir machen das alles wieder nass, so einfach ist das ja auch nicht. Die Landwirte haben auch ein Recht, ihr Auskommen zu haben, und da muss man ganz grundsätzlichere, größere Lösungen dann finden.
Und genau das ist auch die große Frage, die Stefan Glatzl beschäftigt. Also wie schafft man es, Moore zu schützen und im besten Fall zu renaturieren, ohne Menschen ihre Existenzgrundlage zu nehmen? Dabei sieht er den CO2-Zertifikathandel als große Chance. Denn so kann die Zerstörung von Mooren finanziell bewertet werden.
Ohne dass wir einen Geldgegenwert haben, werden Leistungen nur sehr schwer anerkannt. Und auch wenn sie anerkannt werden, brauchen wir eine Währung, um das irgendwie möglich zu machen. Und der Preis für CO2 ermöglicht es uns, die Ökosystemleistung Kohlenstoffrückhalt zu bezahlen. Das ist grundsätzlich eine super Idee. Dann ist das irgendwann nur noch eine ökonomische Rechnung. Der Landwirt oder der Förster kann sich überlegen, was bringt mir mehr Ertrag? Das Holz zu produzieren, die Aquakultur zu produzieren, die Milch zu produzieren oder dafür zu sorgen, dass der Kohlenstoff im Moor bleibt.
Also für Stefan Glatzl ist ein CO2-Preis eine Möglichkeit, diesen Kohlenstoffrückhalt, diese riesige Leistung der Moore, irgendwie bezahlbar und greifbar zu machen. Dabei geht es um mehr als um ein cleveres Marktmodell.
Ja, also ich wünsche mir, dass wir eine in diesem Sinne rationale Entscheidung treffen und dass wir alle Produktionen, die wir in den Mooren durchführen, abwägen gegen die CO2-Speicherleistung. Und wenn eben dann weiterhin entwässert wird, dass das ein Teil des Budgets ist, dass wir bei dieser Produktion dann eben anrechnen. In diese Richtung gehen ja auch die entsprechenden EU-Richtlinien.
Es geht um eine grundlegendere Art, wie wir als Gesellschaft Entscheidungen treffen. Fast schon eine neue Vernunft, die die Kosten für unser Klima nicht als externes Problem behandelt, sondern als festen Bestandteil jeder Rechnung. Es ist ja auch so, dass sich da tatsächlich schon Dinge bewegen und nicht nur auf dem Papier. Es gibt zum Beispiel auch bei uns in Österreich ein sehr großes Projekt, das sich Amore Austria nennt, also Amore mit zwei O, wie die Moore, in dem ganz konkret Moore wieder vernässt werden, um ihnen zu helfen, wieder gesund zu werden und ihre Funktion als CO2-Speicher wieder aufzunehmen. Denn das Gute ist, man kann ein Moor recht einfach wieder renaturieren.
Je nach Grad der Vorschädigung sind da unterschiedliche Maßnahmen nötig, aber im Prinzip ist es wirklich einfach. Einfach aufhören, die Entwässerung weiter zu betreiben. Es gibt diesen schönen Spruch, when you're in a hole, stop digging.
When you're in a hole, stop digging. Einfach aufhören zu graben oder eben aufhören, trocken zu legen. Der perfekte Abschlusssatz, Andi, oder?
Ja, ich glaube, einen besseren Abschlusssatz kann man nicht finden, Iris.
Ja, wer noch mehr Infos zu Amore Austria haben will, findet sie in den Shownotes.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Folgewirkung ist der Podcast des österreichischen Klima- und Energiefonds. Der Klima- und Energiefonds unterstützt Ideen, Konzepte und Projekte in den Bereichen Forschung, Entwicklung, Mobilität, Marktdurchdringung und Bewusstseinsbildung. Mehr Informationen auf www.klimafonds.gv.at. Dieser Podcast wird produziert vom Produktionsbüro Sisi Grant.
Alle Informationen zum Podcast findet ihr auf www.folgewirkung.at.